Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Frau Pastorin und die Studentin. Wir sind hier in Hannover in der ESG. Ich bin Clara, ich studiere Fernsehjournalismus und Dokumentarfilm. Ich bin bald fertig mit meinem Masterstudium und ich sitze hier mit Judith Urmeister.
Genau, ich bin die Frau Pastorin und wir haben uns kennengelernt, weil Clara für uns die Webseite macht und dann festgestellt, dass wir viele Fragen haben, die wir gerne besprechen, Sachen, die uns gemeinsam interessieren und haben uns überlegt, dass euch das vielleicht auch interessieren könnte. Wir steigen heute ein damit, was uns so interessiert. Was interessiert dich?
Ja, mich interessieren verschiedene Sachen. Ich bin eine Person, die ja auch die letzten 2 Jahre an Weihnachten nicht in die Kirche gegangen ist. Obwohl ich aus einem christlich geprägten Haushalt komme, finde das jetzt sehr interessant, durch die Arbeiten der Webseite nochmal ja ganz neu, vielleicht auch mit Geschichten aus der Bibel in Berührung zu kommen, eben durch Judith, weil wir viele Gespräche zwischendurch führen. Deswegen beginnen wir heute mit der Geburt von, ja, also nicht mit der Geburt, sondern was halt davor geschieht, von Jesus und von Johannes dem Täufer. Das steht in Lukas 1 und 2. Ich finde die Geschichten interessant, weil ich vor allem die Geschichte Bethlehem, Geburt Jesu, all das kenne. Aber davor ist ja auch etwas passiert. Wie kann man so Texte verstehen, möchte ich heute mit Judith besprechen.
Das Gute an Lukas 1 ist, dass es eigentlich die Geschichte der Frauen so richtig ins Zentrum stellt. Und ab Lukas 2 wird dann viel von Männern berichtet. Und ich fasse mal kurz zusammen, worum es geht. Also, wir haben die Protagonisten Zacharias und Elisabeth. Die sind ein Paar, sehr alt, schon weit über 80, sind in der Gesellschaft hoch angesehen. Er ist Priester am Tempel in vorderster Front, ist ein Mann des Herrn, hält sich an die Gebote. Die sind wirklich top of the pop, was das betrifft. Und dann haben wir als nächsten Protagonisten den Engel Gabriel. Und es begibt sich folgende Situation. Also Zacharias, so ist das damals gewesen, der ist da am Tempel und es wird ausgelost, wer das Räucheropfer darbringen kann. Also wer derjenige ist, der im Tempel den Dienst versehen darf, in der Hoffnung, dass sich der Geist einstellt irgendwie. Und das Los fällt auf ihn und er geht in den Tempel. Das ganze Volk steht davor und betet und ist ganz gespannt, was da drin passiert, weil sie ja nicht rein dürfen, weil im Allerheiligsten eben sich Gott ereignet und da wirklich allerhöchstens nur die Priester rein dürfen. Und dann ist er im Tempel und wir kriegen einen Hint hinein. Da taucht nämlich Gabriel, der Engel, auf und sagt, hallo. Und irgendwie ist das aber eine Engelerscheinung, die sich der Zacharias wirklich anders vorgestellt hatte. Und dann kriegt er eine Ankündigung von dem Engel und der sagt, übrigens, deine Frau Elisabeth wird schwanger werden, so wie du es dir immer gewünscht hast. Und sie wird dir einen Sohn gebären und der soll Johannes heißen. Und das kann der, also ich stelle mir vor, dass er so ein bisschen kichert und sich das nicht vorstellen kann und denkt, der hat ja wohl nicht mehr alle. Und das sagt er dann auch und sagt, wie soll das gehen? Wir sind ja beide schon total hochbetagt und außerdem ist Elisabeth ja auch unfruchtbar. Und der Gabriel, der wird regelrecht sauer, dass der Zacharias, dem er da im Tempel erscheint, sich ihm als Engel gegenüber so verhält. Er nennt sich namentlich und sagt, ich bin übrigens Gabriel und Folgendes habe ich dir gesagt. Und weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du jetzt für die nächsten 9 Monate, bis dieses Kind auf der Welt ist, stumm. Du wirst nicht mehr sprechen können. Und erst in dem Moment, in dem das Kind auf der Welt ist und einen Namen bekommen soll, wirst du ihm den Namen Johannes geben. Und erst wenn du das gemacht hast, dann wirst du wieder sprechen können. Okay, kurzer Szenenwechsel, bevor wir hinterher drüber reden. So, Elisabeth wird dann auch tatsächlich schwanger und es ist ihr furchtbar unangenehm, weil sie ja schon so alt ist und sich eigentlich schämt. Das heißt, sie zieht sich 6 Monate zurück. Jetzt kommt Maria ins Spiel, die nämlich verheiratet ist oder noch nicht verheiratet ist mit Josef, aber mit dem noch keinen Geschlechtsverkehr hatte. Und der Engel kommt zu ihr in ihre privatste Kammer. Hier ist eigentlich schon zu sehen, dass der Unterschied gemacht wird. Mann, Tempel an vorderster Front, Träger von Würden. Da erscheint der Gabriel, der Engel, im Tempel, natürlich bei der Arbeit. Und bei Maria ist es da, wo es keiner mitkriegt. Es ist im Innersten. Es ist so, dass es überhaupt niemanden, dass man niemandem was vormachen könnte, sondern es ist in ihrer Kammer. Sie hat also ein Zwiegespräch mit diesem Engel in ihrer Kammer. Und der kommt und kündigt an, dass sie schwanger werden wird mit Jesus, mit dem Sohn Gottes. Und sie fragt, aber wie kann das sein? Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Und er sagt, mach dir keine Sorgen, bei Gott ist alles möglich. Das können wir gleich besprechen. So, sie ist also, das ist diese ominöse Stelle, wo sie vom Heiligen Geist geschwängert wird, wie auch immer wir das nachher auslegen und deuten werden. Genau. Und was macht man, wenn man schwanger wird? Dann muss man erstmal irgendwie es den Mädels erzählen. Also so geht es mir jedenfalls, ist es mir gegangen bei meinen Schwangerschaften. Also man möchte darüber reden, man braucht Leute, mit denen man sich austauschen kann. Und das können eigentlich nur andere Frauen mit derselben Erfahrung sein. Und also, das ist alles in der Bibel inszeniert, trifft diese eine schwangere Frau, die 6 Monate zurück ist, diese andere schwangere Frau, rechnerisch übrigens im März. Und sie geht dahin, um vielleicht ja, die zu beobachten, sie zu unterstützen, mit ihr zu sprechen, sich auszutauschen. Und dann, Kat, ist sie bei Maria. Und dann gibt es diese Stelle, wo Maria kommt und Elisabeth, die sich auf der Schwelle treffen. Und Elisabeth schon durch die Begrüßung der Maria wahrnimmt, dass da in dem Bauch von der Maria ein ganz besonderes Kind ist. Also es braucht, und das ist nicht Maria selbst, also Maria selbst bewegt es in ihrem Herzen, aber es braucht die Freundin, es braucht die, die von außen sagt, pass mal auf, da ist was mit dir passiert und ich sehe es dir auch an. Also es braucht das Gespräch, den Dialog, es braucht die Deutung. Und dann ist sie da so lange, bis Johannes der Täufer geboren wird. Kat, jetzt wird Johannes der Täufer geboren. Es ist also 9 Monate später. Zacharias hat sehr lange geschwiegen. Wie das so ist. Da kann der Mann irgendwie nicht so richtig viel jetzt zu sagen. Da können wir nachher noch drüber reden. Dann sind sie wieder im Tempel und sollen das Kind am 8. Tag beschneiden und gehen dahin. Und normalerweise kriegen die immer die Namen, die eben die Väter haben, Zacharias. Und die Elisabeth sagt aber, nein, dieses Kind soll anders heißen. Und die anderen sagen, ja, aber bei euch in der Familie heißt ja keiner so. Und dann fragen sie Johannes, der nicht reden kann und der dann eine Wachstafel nimmt und darauf den Namen Johannes schreibt und ihn hochhält. Und in dem Moment kann er wieder sprechen und das Kind hat einen Namen. Und das, was dann als nächstes folgt, ist Lukas 2. Das ist aber eigentlich dann schon, da gehen wir schon eigentlich dann in eine weitere Deutung. Die Geschichte, es begab sich aber zu der Zeit, folgt dann und dann kommt die Geburt Jesu. Das ist vielleicht dann nochmal an einer anderen Stelle ganz interessant. Soweit erstmal die Geschichte. Was sind deine Gedanken?
Also erstmal habe ich diese Geschichte erst vor kurzem wieder gelesen. Mir war die nicht sonderlich vertraut. Also ich erinnere mich an die, auch dass ich die zu Schulzeiten mal durchgenommen habe. Aber mir war nicht klar, wenn ich jetzt mit Zacharias anfange, dass der eben geschwiegen hat so lange. Und was das eigentlich für eine Bedeutung hat, wenn dieser Mann nichts sagen kann. Den gesamten Zeitraum über, wenn seine Frau schwanger ist. Das war ein Gedanke. Der zweite Gedanke war, im Gegensatz zu Zacharias begegnet Maria ja diesem Engel nicht mit Zweifeln, sondern mit Glauben und Offenheit und bewegt diese Worte immer in ihrem Herzen. Da habe ich mich gefragt, okay, wohin bewegt sie die, was passiert da? Aber es ist auf jeden Fall noch nicht direkt klar etwas gesagt. Da wollte ich dich jetzt einmal fragen, wie kann man das verstehen? Sie bewegt es in ihrem Herzen. Das wird auch später in Lukas 2 nochmal gesagt.
Also es wird ja ganz viel Gedöns gemacht. Man könnte ja auch einfach mit Lukas 2 anfangen. Man könnte ja sagen, und Maria gebar Jesus. Das macht übrigens, also Markus zum Beispiel, den interessiert die Geburtsgeschichte überhaupt nicht. Aber hier wird ja ein unglaublicher Aufwand betrieben, um deutlich zu machen, dass wenn etwas entsteht, also am Entstehungspunkt, wenn es eine Inspiration gibt oder wenn sich etwas befruchtet, dass es dann sehr, also erstmal einen Raum braucht und auch eine Energie und auch eine bestimmte Zeit, bis es sich so entwickelt und heranwächst, dass es selber lebensfähig ist. Und ich würde, also wie man es deuten kann, das kann man nicht sagen, aber ich würde sagen, dieses sie bewegt es in ihrem Herzen, ist sie was sie ja macht, ist, dass sie sich öffnet. Also irgendwie kriegt sie das hin, dass die, oder vielleicht irgendwie kriegt es auch der Engel hin, dass er so vertrauenswürdig ist. Er sagt ja auch zu ihr, fürchte dich nicht. Und sie scheint irgendwie, scheint es eine gute Atmosphäre, ein guter Vibe zu sein zwischen den beiden. So, und dann muss es aber irgendwie eine Zeit und muss der Groschen fallen, muss die Befruchtung irgendwie stattfinden in ihr. Und vielleicht ist das damit gemeint zu sagen, dass ich bewege das in meinem Herzen. Es muss noch ranreifen, es muss sich in mir einnisten, damit etwas mit mir passieren kann.
Es gibt ja jetzt immer unterschiedliche Formen, wie man sich Texten widmen kann, wie man die interpretieren kann. Deswegen möchte ich hier jetzt auch zu Anfang nochmal fragen, wenn du Texte liest, Judith, wie verstehst du die und mit welchen Mitteln oder Formen arbeitest du mit diesen Texten?
Ich versuche erstmal, mir immer wieder klar zu machen, was ist das für ein Text? Und wenn wir jetzt von diesem Text hier sprechen, dann ist es eine der Geburtsgeschichten Jesu, eine der Evangelien, das Lukas-Evangelium, was schon dadurch relativiert wird, dass es drei andere gibt, die auch erzählen, wie Jesus geboren, gelebt, gestorben, gekreuzigt und so weiter worden ist. Ich fächer das jetzt mal so auf. Und wir haben vier von den Evangelien, also vier Positionen, die nebeneinander stehen, die alle vier eine unterschiedliche Weise haben, das zu erzählen. Und damit ja schon demonstriert ist, es haben alle recht und keiner. So, das heißt, alles, was hier über Jesus gesagt wird, ist immer auslegungsbedürftig und auch immer im Kontext zu sehen, derer, die es irgendwie auch ein bisschen anders sagen. Und das gilt dann durch die ganze Bibel hinweg eigentlich mit allen Schriften, die nebeneinander sind. Also die Bibel, wenn man das so will, legt sich in sich selber aus, bezieht sich aufeinander und ist so vielschichtig und so komplex, dass es eigentlich keine einfache Lösung gibt, die man daraus extrahieren kann, wo man sagen könnte, also das bedeutet das und das bedeutet das. Wenn ich jetzt also mir so einen Text hier angucke, wie jetzt diese Bibelstelle, dann ist das erstmal relevant. Dann der nächste Schritt wäre mir zu überlegen, was ist eigentlich so ein Evangelium? Also jetzt hier bei Lukas zum Beispiel, der hat ganz am Anfang, das können wir vielleicht nachher nochmal kurz reinspielen und vorlesen, schreibt er eigentlich, wie er das verstanden haben möchte. Also er schreibt es an jemand anderen, das ist eigentlich adressiert an eine andere Person. Und zwar, er will weitergeben, was er selbst empfangen hat, um es so zu ordnen, dass derjenige, der es liest, selber sehen kann, ob ihn das auch überzeugt oder nicht. Und das ist ja was anderes, als zu sagen, ich schreibe hier, wie es wirklich gewesen ist. Das sind die 10 Fakten über das Leben Jesu, die ihr können wisst, damit ihr es hinterher wisst. Sondern hier ist einer, der ganz klar zu erkennen gibt, das ist meine Weise, das zusammenzufassen, aber nicht meine Erfindung, sondern das, was ich selber gehört habe, was ich gesammelt habe an Erzählungen und dem, was ich auch schon vorgefunden habe. Das heißt, unter diesem Aspekt, was passiert dann mit der Geschichte? Und dann ist das Nächste, mir zu überlegen, was habe ich eigentlich für eine Position? Also ich bin eine Frau, 2025, ich bin weiße Cis-Frau in Mitteleuropa aufgewachsen, ich bin auf dem Internat gewesen, ich habe eigentlich alle Privilegien genossen, die man hat genießen können, außer dass ich eine Frau bin. Das ist sozusagen das Einzige. Und sehr große Füße habe. Das ist nämlich schwierig, da Schuhe zu finden. Aber genau, aber dass das ein Weltbild voraussetzt, mit dem ich an die Texte herantrete, was relevant ist in der Weise, wie ich das sehe. Und das kann ich nicht einfach ausschalten. Das heißt, ich gehe auch mit einer Vorurteilsstruktur ran. Und das könnte zum Beispiel auch sein, dass ich im Kindergottesdienst immer gehört habe, wie die Geschichten zu verstehen sind und ich jetzt diese Geschichte gar nicht mehr öffnen kann, weil ich immer denke, ja, es ist ja, so kann es nur erzählt werden, wie es im Kindergottesdienst erzählt worden ist. So, also das heißt, es braucht, also wie eine Meditation braucht es oder wie eine Körperübung, wie Yoga braucht es so ein Training und eine Erfahrung mit dem Text, dass ich so warm werden kann, damit das überhaupt sich mir eine Deutung erschließt. Das hört sich jetzt erstmal ganz kompliziert und komplex an, aber dann kann eben was entstehen. Also dann fängt es an, dass wir auf Augenhöhe einen Dialog anfangen, der Text und ich. Und der ist so lange ungleich, solange ich den Text nicht ernst nehme in seiner Sprachfähigkeit und in dem, was ist. Willst du nachfragen?
Ja, also für mich ist genau das, was du beschreibst, warum es jetzt für mich das erste Mal seit langem wieder interessant wird, die Bibel zu lesen, wenn man nämlich einen Text so vor sich sieht und wirklich eben guckt, okay, was kann man hier auseinandernehmen? Woher kommt dieser Text? Wer hat den verfasst? Also man kann hier eben, wie du gesagt hast, das Vorwort des Evangeliums ja auch lesen. Und dann diese Geschichten, die man zum Beispiel aus dem Kindergottesdienst kennt, dass man die hinter sich lässt und eben vielleicht Größe in diesen Texten finden kann, die sehr interessant sind auch für Menschen, die gerade nicht so an fantastische Geschichten irgendwie glauben oder aus denen was nehmen können. Nämlich dieser Punkt von Geistlichkeit und Spiritualität, Kreativität oder den Heiligen Geist, den man empfangen kann, der ist ja auch etwas, das dieses Phänomen ist sehr präsent bei allen Menschen, die kreativ arbeiten.
Also das wäre ja vielleicht auch ein interessanter Unterschied zwischen dir und mir, dass für mich das eben ein Text ist, der sehr wohl was mit meinem Glauben zu tun hat und es gleichzeitig aber eben auch ein Text sein kann, der für alle anderen interessant ist. Aber, und das wäre der Unterschied, dass ich dir durchaus zeigen kann, warum es für mich ein Text ist, der für meinen Glauben entscheidend ist. Und dass trotzdem keiner für dich sein muss. Aber es ist nicht, das ist nicht beliebig und er muss nicht so verstaubt sein, wie er manchmal daherkommt. Aber vor allem, also wie funktioniert es, dass das, was im Text ist, so lebendig wird, dass es eine Präsenz kriegt? Dass das, was erzählt wird, plötzlich mit mir was zu tun hat, sich weiterentwickelt, eine Wirkung entfacht und dann wirklich auch was sagen kann, was in der Gegenwart einen Mehrwert hat oder etwas bewegen kann, von dem man nicht gedacht hätte, dass es das bewegt. Und ich habe 3 Kinder auf die Welt gebracht und diese Kraft, die entsteht, oder diese 9 Monate, die man hat, wenn das Kind in einem heranreift, ist etwas, was tatsächlich jetzt in meinem Fall, ich kann ja nur von mir erzählen, der Vater einfach nicht hat. Der hat mich von außen beobachtet, der hat meine Veränderung wahrgenommen, der hat mich unterstützt, der hat sich das ein oder andere Mal sehr gewundert. Der hat aber dieses Ganze, dass du vollgeladen bist mit Hormonen, dass der Körper sich einmal komplett nach außen stülpt, dass sich das Immunsystem umstellt, damit der Embryo nicht abgestoßen wird, dass überhaupt der Vorgang, dass eine Schwangerschaft sich einnistet, ja, dass das alles in dir als Frau passiert und du sozusagen dem Leben Raum gibt's, und zwar jedem Leben. Das würde ohne das nicht funktionieren. Also wir können inzwischen natürlich künstliche Befruchtung außerhalb machen und vielleicht wird es irgendwann mal möglich sein, dass man auch eine Gebärmutter außerhalb von einem Körper hat. Aber solange das nicht so ist, ist das erstmal jetzt die Erfahrung, die man macht. Ja? Das heißt, die Frau ist eigentlich beteiligt und das erzählt dieses Lukas 1. Seit 2000 Jahren steht es in Lukas 1 drin, weil der das offensichtlich wichtig fand, diesen Aspekt zu betonen. Dass die Frau, dass sie Expertin darin ist, wie ist ein Nährboden gut dafür, dass dann etwas wächst? Wie kann ich das eigentlich machen, mich in eine empfangende Haltung zu bringen? Wie verbinde ich mich mit, also das ist so eine höhere Gewalt, die sich da einschaltet, wenn du schwanger bist. Du hast immer wieder das Gefühl, ich bin jetzt hier gar nicht mehr, ich kann jetzt hier erstmal nichts machen. Ja? Du bist dann auch darauf angewiesen, dass das Kind in deinem Bauch von selber wächst. Du kannst deinen Körper zur Verfügung stellen und dein Körper macht dann irgendwie und du bist aber darauf angewiesen, dass es irgendwie funktioniert. Das heißt, wir sind in diesem ganzen Vorgang, so deute ich diesen Text, entscheidende eigentlich Mitgestalterin davon oder Expertin darin zu sagen, wie so ein Raum aussehen muss. Interessanterweise ist es dann in der Folge so nicht gedeutet worden, ne? Sondern sowohl die Maria als auch die Elisabeth sind so, die werden echt zu Ikonen, weil sie in ihrer Hingabe an das Leben sich selber zur Verfügung gestellt haben und jetzt als die Kraft, die darin liegt und auch die Einzigartigkeit im Vergleich zu den Männern, die eigentlich diese 9 Monate lang nur die Klappe halten können, wird so nicht gedeutet, weil es natürlich eine immense Kraft hat, die da drin steckt. Und das Interessante ist, dass dieser Text so in der Bibel steht und eben einerseits verwendet werden kann, dazu Frauen klein zu halten und andererseits dazu verwendet werden könnte, sie in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, wie ist es denn? Könnt ihr uns darin nicht mal eine Expertise geben. Das finde ich an der Stelle so bemerkenswert.
Ich finde das auch sehr interessant, wenn man darüber nachdenkt, welcher Raum sich hier jetzt öffnet in diesem Text, da mir eben ja diese Geschichten geläufig sind, sie gebar den Sohn oder sie war so fromm und dass dann eben genau dieses ikonische Bild entsteht von einer Maria, die eine unbefleckte Geburt vollbracht hat und ansonsten mit einem blauen Tuch über dem Kopf rumläuft oder so. So gibt es ja dieses Bild und dann eben diesen Reinheitsglauben. Wenn man jetzt aber fragt, okay, was ist denn in dieser ganzen Zeit passiert und wie ist das dem Heiligen Geist so zu begegnen, dass man ein Kind empfangen kann? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das direkt vorstellen kann, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es eben eine ganz große Kraft gibt, die außerhalb des menschlichen Bewusstseins liegt, die eben hier passiert. Welche Fragen fändest du denn interessant an dieser Stelle an die beiden Protagonistinnen Elisabeth und Maria, die ja beide ein Kind empfangen?
Also bei Elisabeth, die würde ich, glaube ich, fragen, wie hast du das geschafft, dann mit deiner Scham umzugehen in dieser Situation? Also ein Leben lang eigentlich, weil du 80 Jahre lang die Scham auf dir getragen hast, eben nicht schwanger werden zu können, obwohl du es geworden bist. Wie hat sich das angefühlt, dann in dieser Schwangerschaft dann damit umzugehen, überhaupt schwanger zu werden und das dann doch noch zu erleben? Ich glaube, das würde ich sie fragen. Das würde mich interessieren. Und bei Maria hätte ich eigentlich, glaube ich, hauptsächlich Interesse, mit einer reflektierten Maria ein paar Jahre später zu reden und sie zu fragen, wie sieht das jetzt aus im Rückblick? Was würdest du sagen, ist da passiert? Ich vermute, sie kann sagen, ich habe keinen blassen Schimmer, aber vielleicht kann sie Worte dafür finden und eine Beschreibung dafür finden, was da eigentlich passiert ist. Weil jedenfalls ist das die Erfahrung in meinem Leben. Es gibt ganz viele Sachen, die ich eben erst im Nachhinein deuten kann. Es war bei mir auch so, als ich dann selber Mutter geworden bin, habe ich plötzlich mein Kindsein auch nochmal anders erlebt. Ich habe mich plötzlich gefragt, wie war das eigentlich, als ich Kind war? Das ist nie relevant gewesen vorher, so richtig, ne? Da waren die Eltern eigentlich hauptsächlich da, um mich zu nerven in irgendwas, ne? Und jetzt plötzlich werde ich Mutter und sehe mich auch selber in der Folge und in der Tradition, dass ich selber eben auch eine Mutter habe und Kind bin. Das würde mich, glaube ich, wirklich bei Maria interessieren, da ein paar Jahre später einen Rückblick zu kriegen.
Danke für diese Fragen. Leider können wir die nicht stellen, aber man weiß ja nicht, was man in weiteren Bibelarbeiten eben in so einem hermeneutischen Ansatz alles herausfinden kann. Für mich waren das jetzt erstmal die Fragen an den Text. Und die Geschichten gehen weiter und ich möchte gern auch weiter mit dir darüber sprechen. Denn für mich ist es so, dass ich erstmal in dieses Konzept eintauchen muss, dass ich verstehen muss, okay, es gibt vier verschiedene Evangelien. Mir muss das bewusst sein, das sind Erzählungen, die im Nachhinein aufgeschrieben wurden. Auch, dass nicht zuerst die Geburt aufgeschrieben wurde in der Bibel, sondern eben die Auferstehung und dann genau das, was davor kam, ja irgendwie rekonstruiert wurde. Und somit möchte ich dir danken, dass du heute alles erzählt hast, Judith.
Ja, vielleicht wäre das einfach ein Ansatz. Es ist, klar, du kannst immer ein halbes Theologiestudium voransetzen, bevor du irgendwie redest. Aber ich finde gerade das Interessante, einfach so mitten raus aus dem, was uns so interessiert, dann die Texte zu befragen. Und vielleicht könnte das einfach ein Prinzip sein für diesen Podcast. In diesem Sinne, bleibt dran.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören.
Tschüss!
Tschüss!